Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Vor dieser Sendung habe ich mit Dietrich Schulze-Marmeling, mit dem Fußballhistoriker, über die Geschichte von 1000 deutschen Länderspielen gesprochen und ihn zunächst gefragt, an welches Spiel er sich besonders erinnert.
Also an 2014 auf jeden Fall. Das von Mario Götze, das Tor. Weil ich habe damals einfach aus stilistischen oder fußballfeuilletonistischen Gründen, so will ich mal sagen, ganz stark auf den Titel gewinnen gehofft und war dann sehr erleichtert, als Mario Götze das Tor erzielte, weil ich immer so die Befürchtung hatte, wenn sie das Finale verlieren, dann werden wir auch ein taktisches Rollback haben im deutschen Fußball, auch was Ausbildung etc. anbelangt. Dann wird man wieder mit den alten traditionellen Werten Tugenden um die Ecke kommen und insofern habe ich das Tor als eine riesige Erlösung gesehen.
Jetzt sagen Sie aus fußballfeuilletonistischen Gründen, wie fußballfeuilletonistisch kann man denn 999 bisherige Länderspiele angucken? Gibt es da eine Linie, die man ziehen kann?
Nein, ja, gut, es gibt ja immer so eine Diskussion, gerade was die Nationalmannschaft anbelangt. Wir wissen ja, dass 90% der Bundesspieler gleichzeitig Bundestrainer sind. Da gibt es, finde ich, immer so die härtesten Diskussionen, was Spielstil anbelangt, was ist Fußballkultur, was sind deutsche Tugenden, wie sollen sie spielen, Ballbesitz, Umschaltspiel etc. pp. Und entsprechend stehen die Bundestrainer natürlich auch mal im Fokus. Und ich war, um nochmal zu einem anderen WM-Finale zurückzugehen, 1974 im Finale, muss ich zugeben, habe ich zu den Niederländern gehalten, weil die meiner Vorstellung vom Fußball am ehesten entsprachen. Und naja, also das dann sagt vielleicht ein bisschen was aus, wie ich gerne Fußball sehe, auch von einer Nationalmannschaft gespielt. Und in Erinnerung sind mir dann so Spiele wie damals gegen England in der Europameisterschaft 1972, das berühmte 3:1 von Wembley, selbstverständlich. Dann natürlich das 7:1 2014 gegen Brasilien bei der WM. Gibt es auch noch eine Reihe weiterer Begegnungen. Aber es gibt auch viele Länderspiele, die ich mir nur schwer antun konnte, weil ich sie einfach furchtbar langweilig fand.
Sprechen wir gleich noch drüber. Ich will erst noch mal auf die andere Seite der Medaille kommen, weg von den ganz großen Spielen, den Weltmeisterschaftsfinals. Der DFB selbst hat auf seiner Website einen Artikel veröffentlicht zu den dunklen Stunden der 1000 Spiele. Da geht es zum einen um hohe Niederlagen, aber es geht eben auch um den Juni 1998. Das jährt sich jetzt in 10 Tagen zum 25. Mal. Das WM-Spiel in Lens gegen Jugoslawien, als deutsche Hooligans nach dem Spiel den französischen Gendarmen Daniel Nivelle fast totgeschlagen haben, der auch bis heute unter den Folgen leidet. Ja. Ist das für Sie die dunkelste Stunde der 1000 Spiele?
Also was die Begleitungsstunde anbelangt, auf jeden Fall. Und ich muss dazu sagen, ich fand dieses Publikum bei den Länderspielen nie so angenehm. Ich habe immer Vereinsspiele deswegen vorgezogen. Ich fand immer sehr plump nationalistisch, oft chauvinistischer, als ich das eben bei Vereinsspielen damit erlebe. Insofern war das damals noch nicht so verwunderlich, dass sich dieses politische Spektrum dann so ein Länderspiel da ausgesucht hat. Dafür. Das war sicherlich, was Begleitumstände anbelangt, würde ich schon sagen, war es die dunkelste Stunde. Sportlich gesehen gibt es natürlich auch dunkle Stunden. Eine, die mich damals geprägt hat, war das berühmte 0:0 gegen Albanien in Tirana. Weil man zu dem Zeitpunkt, war ich auch noch sehr jung, war ich 11 Jahre, glaube ich, damals 10 oder 11 Jahre alt, das gar nicht für möglich hielt, dass man gegen ein Fußballzwerg, wie es damals hieß, ein torloses Remis fabrizieren könnte.
Sie haben gerade Nationalismus gesagt und die Fanszene, kann man oder würden Sie sagen, diese Erinnerung an 2006, diese seichtselig patriotischen Wochen rund um die Sommermärchen genannte WM, ist das eine Ausnahme in der deutschen Fußballgeschichte?
Ach, Ausnahme würde ich nicht sagen, weil wir haben in den 70er Jahren war die Stimmung auch eher unpatriotisch, würde ich sagen, bei Länderspielen. Also auch der WM-Sieg 1974 ist ja auch von der Politik gar nicht so groß gefeiert worden, wie man das später dann gemacht hat. Das waren für mich so die unpatriotischen Jahre eigentlich im Fußball, die 70er. Und 2006 war ich da sehr gespalten, weil mir ist dieser Patriotismus dann, dieses Schwarz-Rot-Gold, nicht so aggressiv rübergekommen. Aber wenn ich die Entwicklung von dort dann mir betrachte, dann würde ich die schon als eher negativ beschreiben. Also wir haben jetzt ja doch sehr hart wieder mit dem Problem von Rassismus im Fußball zu tun. Und auch was ich jetzt gelesen habe, was die U17-Nationalmannschaft anbelangt, was sie an Rassismus dort in einigen Spielen, an Rassismus in Social Media über sich ergehen lassen mussten. Für mich ist so eine Kehrtwende gewesen, eigentlich die WM 2018 und diese ganze Özil-Gündogan-Debatte. Da konnte ich immer die Kritik an dem Foto konnte ich absolut unterschreiben, was das Verhalten der Spieler anbelangt. Aber ich habe gemerkt, dass das bei vielen doch mit rassistischen Untertönen auch hatte, diese Kritik. Und insofern, also 2006 habe ich eigentlich ziemlich entspannt gesehen. Und ich habe mich damals auch mit meinen Kindern so ein bisschen kritisch auseinandergesetzt, weil ich aus einer Generation komme, die nun überhaupt nicht gewohnt ist, mit Schwarz-Rot-Gold durch die Gegend zu laufen. Und die taten das jetzt so und mit der Begründung auch, naja gut, andere Nationen machen das aber auch. Für uns ist das ein Riesenfestival, die ganze Geschichte, und wir schauen deswegen nicht auf andere Nationen.
Also Sie rufen nicht laut Schland?
Nein, das rufe ich nicht. Also das fällt mir einfach immer noch schwer. Das ist vielleicht auch so eine Generationssache, dass man das nicht tut. Ich habe den Eindruck, dass von da dort aus die Entwicklung dann eher negativ war.
Aber würden Sie dann sagen, mit Blick auf die anstehende Heim-EM in einem Jahr in Deutschland, hat man als DFB, als Nationalmannschaft die Chance oder vielleicht sogar auch die Pflicht, wieder ein bisschen was an diesem öffentlichen Image zu tun?
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich denke, dass man schon bemüht ist, mit dieser EM auch ein gewisses Kontrastprogramm zu dem zu produzieren, was wir 2022 mit der WM jetzt in Katar hatten. Also kommt es mir so ein bisschen vor, auch wenn ich die Statements von Philipp Lahm lese zur EM, das wird ein Turnier wieder werden, wo sich alle irgendwie freuen können. Das wird nicht von politischen Debatten geprägt werden, dieses Turnier. Wir werden es von unserer besten Seite präsentieren, als freundliches, weltoffenes, buntes Land. Themen wie Nachhaltigkeit etc. werden eine große Rolle spielen, so heißt es jedenfalls. Ich denke, jedes große Turnier, ob das jetzt EM ist oder WM ist, bietet immer die Möglichkeit, sich ins Schaufenster zu stellen und eine Möglichkeit, natürlich ein positives Licht zu stellen. Ich habe ganz stark den Eindruck, weil so eine gewisse Abkehr von der Nationalmannschaft in diesen Turnieren im Kontext mit Katar zu beobachten war, dass man jetzt versucht, das mit dieser EM im eigenen Land wieder zu korrigieren. Also wir machen jetzt ein Turnier, wo sich alle wieder freuen können, ungezwungen freuen können.
Schlagen wir am Ende nochmal den Bogen wieder zu Ende, gerade ausgehend davon, Stichwort Identifikationsfaktor Nationalmannschaft. Das war ja gerade nach der WM 2006 oder auch nach der WM 2014 schon so, dass sich viele identifiziert haben mit der Nationalmannschaft, und es ist dann mit den ausbleibenden sportlichen Erfolgen auch wieder weniger geworden. Hängt das tatsächlich nur am Erfolg oder zieht die Nationalmannschaft als Identifikationsobjekt einfach nicht mehr so?
Ich glaube, da ist so die öffentliche Meinung so ein bisschen geteilt. Es gibt die einen, die die Bedeutung der Nationalmannschaft meines Erachtens extrem überhöhen, also auch sportlich extrem überhöhen. Man muss immer sehen, das ist eine Mannschaft, die unter wesentlich schwierigeren Bedingungen arbeitet als eine Vereinsmannschaft, die sich jeden Tag sieht, die über eine ganze Saison planen kann, etc. Also der Bundestrainer hat ja nicht viele Gelegenheiten, mit den Spielern irgendwas einzuüben. Insofern sage ich mal, sportlich muss man bei solchen Nationalmannschaften ohnehin Abstriche machen. Man kann natürlich auch sagen, okay, so eine Nationalmannschaft spiegelt auch wieder, was wir an Ausbildung in Deutschland oder in puncto Fußball leisten. Ich glaube, ein zusätzliches Problem für Nationalmannschaften insgesamt ist, jedenfalls in, sagen wir mal, den hochentwickelten Fußballländern, den führenden Fußballländern, wir haben den direkten Vergleich mit Vereinsmannschaften, mit Champions League etc. Und ich glaube, dass die Kluft zwischen den besten Vereinsmannschaften und einer, sagen wir mal, guten Nationalmannschaft heute viel größer ist, als das vielleicht vor 30 oder 40 oder 50 Jahren noch der Fall war. Und in diesem direkten Vergleich, also wenn ich das rein sportlich betrachte, schneiden die Nationalmannschaften immer schlechter ab, und das fällt auch bei Freundschaftsspielen. Bei Turnieren wird das ein bisschen kassiert durch die ganze Stimmung, die man hat dort, also dass es eben ein Wettbewerb ist, so eine Art Fußballfestival, will ich es mal nennen. Aber bei Freundschaftsspielen, und Sie haben vor, sagen wir ein paar Tage vor, ein wunderbares Champions League-Spiel gesehen, und Sie gucken sich dann so irgendein Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft an, da merkt man dann schon einen erheblichen Qualitätsabfall, und das registriert man natürlich. Und deswegen ist meine Haltung immer die, wenn die Nationalmannschaft so scharf kritisiert wird, Leute, es ist nur die Nationalmannschaft. Es ist wirklich nur die Nationalmannschaft, es ist nicht Borussia Dortmund, es ist nicht Bayern München. Da muss man vielleicht auch mal alle Fünfe gerade lassen.
Sagt der Fußballhistoriker Dietrich Schulze-Marmeling hier im Deutschlandfunk. Sie finden das Gespräch gleich auch online auf deutschlandfunk.de/sport und in unserer Audiothek-App.